Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, eines der Themen, das Deutschland schon seit spätestens 2015 maßgeblich prägt und beeinflusst und vor allen Dingen auch bewegt, ist das große Thema der Migration. In den letzten Wochen gab es ja sehr viele Berichte über 10 Jahre Angela Merkels Wir schaffen das, der große Auftakt der Migrationsdebatte im Prinzip, die wir seit Jahren führen. Du hast mit jemandem gesprochen, der sich dieses Themas auch angenommen hat und ein Buch darüber geschrieben hat. Mit wem hast du denn gesprochen und was für ein Buch hat er geschrieben?
Ich habe mit Professor Dr. Frank Urbaniok gesprochen. Er ist Schweizer und er hat ein Buch geschrieben, Schattenseiten der Migration. Also wo er einfach darstellt, dass gewisse Menschen aus gewissen Ländern überrepräsentiert in der Kriminalstatistik sind, teilweise erschreckende Zahlen. Und das hat er einfach mal thematisiert, also Zahlen, Daten, Fakten zur Migration und der damit verbundenen Kriminalität.
Du sagst, er ist Schweizer. Hat er denn auf die Schweiz geblickt oder hat er auf Deutschland geguckt?
Er hat auf Deutschland geblickt, ja, genau.
Jetzt sagst du, er schaut sich das mal an, er thematisiert das, was er in den Statistiken auch gefunden hat. Gibt er denn auch Lösungsvorschläge, wie man es anders, wie man es besser machen kann?
Ja, also er hat sich die ganze Statistik angeschaut und hat halt festgestellt, dass gerade im Bereich Gewaltkriminalität Menschen aus Nordafrika, aus dem Nahen Osten überrepräsentiert sind. Aber es gibt auch Ausländer, zum Beispiel aus Japan, aus dem asiatischen Bereich oder aus Australien, die halt unterrepräsentiert sind. Also es ist schon ein sehr differenziertes Bild. Und er sagt auch, dass Migration per se nicht schlecht ist. Also dass es viele Menschen gibt, die sehr, sehr gut integriert sind, die wir auch brauchen in unserer Gesellschaft. Also das ist sehr, sehr differenziert aus meiner Sicht. Er hat 17 Thesen, wie man es verbessern kann und was die Lösungen aus seiner Sicht sind. Also nicht nur eine Lösung, also jetzt zum Beispiel Grenzschließungen, sondern er hat da ein ganzes Bündel, was er vorschlägt. Und das ist aus meiner Sicht sehr spannend.
Also das ganze Interview Michael mit Professor Frank Urbaniok über sein Buch Schattenseiten der Migration. Und letzter Hinweis, es lohnt sich bis zum Ende dran zu bleiben. Viel Spaß.
Migration, darüber wird in Deutschland viel geredet, doch es entsteht selten eine ehrliche Diskussion. Der forensische Psychiater Frank Urbaniok hat mit seinem Bestseller Die Schattenseiten der Migration ein Buch auf den Tisch gelegt, das schonungslos mit Zahlen, Daten und Fakten die Debatte aufgreift. Lieber Herr Professor Urbaniok, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
Herr Professor Urbaniok, erzählen Sie uns doch mal, was war der ausschlaggebende Punkt, dass Sie dieses Buch geschrieben haben?
Ja, das ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt. Ich kann insgesamt sagen, dass ich schon in meinem vorletzten Buch, das heißt Darm schlecht kannt, ich will jetzt nicht nur über Bücher reden, aber habe ich das Thema schon aufgegriffen, der überproportionalen Ausländerkriminalität. Und ich beobachte das ja seit Jahrzehnten schon in meinem Berufsalltag und ich halte das für eine Schicksalsfrage für westliche Demokratien. Und die Verwerfungen, die ungelösten Probleme verursachen, die sehen wir in allen europäischen Ländern. Da muss man nur in die Nachbarländer schauen. Wir sehen einerseits eine Polarisierung der gesellschaftlichen Diskussion. Wir sehen, dass radikale Kräfte gestärkt werden. Und wir sehen vor allem die Bevölkerung, die das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Regierung verliert. Und das sind alles Gründe genug, dass man sich Sorgen machen muss. Und warum ich sage, die Vernünftigen im demokratischen Spektrum müssen diese Probleme anpacken. Das ist ja meine Basismitteilung. Und wenn wir das nicht machen, dann ist das ein Sprengsatz für die gesamte Gesellschaft. Und deswegen ist mir das so wichtig. Und ich versuche hier die Diskussion anzustoßen, dass endlich auch die, lassen Sie mich das so sagen, Realitätsverweigerer, diese Probleme anerkennen, weil nur so kann man zu Lösungen kommen. Und das ist der Grund auch, warum ich dieses Buch geschrieben habe.
Sie sprechen ja von einer verschleierten Diskussion in dieser Debatte über Migration. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Tabus, die nicht angesprochen werden?
Ja, da ist schon mal das erste große Tabu, ist überhaupt der Zusammenhang von Migration und Ausländerkriminalität oder Integrationsversagen. Für mich ist ja diese überproportionale Ausländerkriminalität von bestimmten Herkunftsländern, das muss man ja immer sofort beifügen. Es geht ja nicht um alle Länder, es geht nicht um die Migration insgesamt, sondern es geht um die überproportionale Kriminalität bestimmter Herkunftsländer, die krass ist. Und die ist ja nur ein Indikator für eine mangelnde Integration. Also da gibt es Integrationsverweigerer, es gibt Menschen, die nicht fähig sind, sich zu integrieren. Und das ist wie so ein wichtiger Indikator. Und das wird vertuscht und das wird verzerrt. Da sehen Sie Dokumentationen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo immer wieder behauptet wird, es gibt gar keinen Zusammenhang, es hat doch gar nichts mit der Migration, mit den Herkunftsländern zu tun. Sie finden eine, ich muss das leider so sagen, eine Desinformation von Kriminologen und vermeintlichen Fachleuten, die da auftreten und sagen, es ist gar nicht der Migrationshintergrund, es ist das Alter, weil es junge Männer sind, es sind soziale Faktoren, es sind die Großstädte, in denen die Menschen leben. Alle diese Faktoren, alle diese genannten vermeintlichen Argumente kann man widerlegen. Ich habe ja in meinem Buch ein ganzes Kapitel diesen, ich muss es wie gesagt so sagen, Desinformationsstrategien gewidmet. Das heißt, das Kapitel heißt auch Desinformation und da setze ich mich mit all diesen Argumenten auseinander, die im Kern immer darauf hinauslaufen, dass man sagt, es gibt gar keinen Zusammenhang zwischen Migration und verstärkter Kriminalität und anderen eben schädlichen Wirkungen. Das ist einfach falsch. Und ich betone ja auch an der Stelle immer wieder, dass die meisten Ausländer integriert sind und einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellen. Aber umso mehr muss man die Schattenseiten, um die es in dem Buch geht, muss man anpacken, müssen die Vernünftigen das lösen. Weil, wie gesagt, es ist ein Sprengsatz, das schädigt unsere Gesellschaft enorm. Und die Auswirkungen, die kann man überall in ganz Europa beobachten.
Und dann wollen wir auch gleich mal in die Zahlen, Daten und Fakten einsteigen. Also Sie legen das in Ihrem Buch ja schön dar. Also schön ist es eigentlich nicht, aber Sie legen es da, wie die Zahlen, Daten, Fakten sind. Und welche Zahlen haben Sie denn da am meisten im negativen Sinne überrascht?
Ja, überrascht hat mich das nicht, weil ich, wie gesagt, das Thema aus meinem Berufsalltag natürlich in unzähligen Fällen, man kann sagen, tagtäglich beobachten kann. Und wenn einen das wirklich interessiert, ob es hier ein Problem gibt, dann muss man Folgendes machen, das, was ich in dem Buch gemacht habe. Man muss die Quoten, muss man deliktspezifisch und nationalitätenspezifisch berechnen. Das bedeutet, es stellt sich die Frage, wie hoch ist der Anteil oder wie groß ist die Kriminalquote zum Beispiel von Tunesiern, Marokkanern, Algeriern an gefährlicher Körperverletzung? Also wie viel Menschen aus diesen Populationen begehen dann diese spezifischen Delikte? Und wenn man das eben auf die bestimmten Nationen runterbricht und dann auf Delikte, dann kriegt man ein scharfes Bild. Und das scharfe Bild, Sie haben es gesagt, das ist unerfreulich, weil da gibt es Länder, Herkunftsländer, bei denen die dann in der Kriminalitätsquote für gefährliche Körperverletzung, für Tötungsdelikte, für Sexualdelikte massiv krass überrepräsentiert sind. Und wenn wir da von Überrepräsentationen sprechen, von 300, 500, 800.000 Prozent oder mehr, dann sind das ja keine abstrakten Zahlen, sondern da sind Menschen von betroffen. Das heißt, die Menschen aus dieser Herkunftsregion, die verursachen 3-mal, 5-mal, 10-mal, 8-mal, 10-mal mehr Opfer. Und da sage ich, das ist inakzeptabel. Das darf man nicht tolerieren, das darf man nicht achselzuckend zur Kenntnis nehmen. Da muss man etwas dagegen tun. Und das ist eben auch das Sprengpotenzial von diesem Problem, wenn sie negiert werden, wenn sie vertuscht werden, wenn sie nicht gelöst werden. Es gibt die politischen Verwerfungen und ich darf das auch sagen, seit ich das Buch geschrieben habe. Mir schreiben also täglich Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die mir aus ihrem konkreten Alltag Dinge schildern, in denen sie dann mit diesen Problemen konfrontiert sind. Die sind frustriert, die fühlen sich nicht gehört, zum Teil sind sie wütend. Und da sieht man also, wie drängend dieses Thema ist und wie wichtig es ist, dass Demokraten sich dem annehmen.
Gibt es auch Gruppen, die unterrepräsentiert sind in der Statistik?
Ja, das gibt es eben auch und das macht da die Unterschiede nur noch eklatanter. Also wenn man das eben nationalitätenspezifisch dann berechnet, dann sieht man auch, dass es nicht so ist, dass man sagen müsste, ja, Migration geht halt immer mit vermehrter Kriminalität einher, sondern es gibt Länder, und es sind gar nicht so wenige, die haben keine erhöhten Kriminalitätsquoten oder die haben sogar niedrigere Kriminalitätsquoten als dann die Inländer. Ich habe es ja für den ganzen deutschsprachigen Raum gemacht, für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Also auch die Länder gibt es, was natürlich den Unterschied, die Diskrepanz nochmal markant vergrößert und das Bild damit schärft.
Welche Länder sind das? Nur, dass wir ein Beispiel haben.
Das sind sehr viele europäische Nachbarländer. Man kann immer so als Maßgab nehmen, die alte EU-15, also die Kernländer Europas, die fallen in der Regel nicht durch erhöhte Raten oder so geringere Raten auf. Das sind Länder wie Australien, Neuseeland. Das sind viele asiatische Länder, die dort nicht auffallen. Also man kann sie zum Beispiel, um nur eins zu nennen, Japan, die viel geringere Kriminalitätsquoten haben. Und da wird einem ja auch durch diese Länder nochmal deutlich nahegelegt, dass es da Unterschiede gibt in der, ich sage das, in den kulturellen Prägungen. Und es ist ja immer so ein Reizthema, wenn man nur Kultur in den Mund nimmt. Und ich meine mit kulturellen Prägungen, meine ich, es sind Haltungen, es sind Einstellungen, es sind Grundüberzeugungen, es sind auch politische Traditionen, andere gesellschaftliche Traditionen, die hier zusammenwirken. Und das ist ja, man muss schon sagen, völlig naiv, wenn man sagt, das gäbe es gar nicht, sowas gibt es gar nicht, sondern selbstverständlich gibt es das. Das kennen wir aus Europa, aus der eigenen Geschichte, in der wir uns hunderte Jahre die Köpfe wegen Religion zum Beispiel eingeschlagen haben. Und nichts anderes sieht man auch in diesen Zahlen, die dann zu diesen extremen, zum Teil extremen Überrepräsentationen führen.
Vielleicht gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Also Sie sagen, es ist jetzt eher nicht der australische Austauschstudent, der kriminell wird, sondern vielleicht eher der Migrant aus Nordafrika oder dem Nahen Osten. Was sind denn die Ursachen? Warum sind diese Gruppen so überrepräsentiert?
Ja, Sie haben ja den australischen Austauschstudent gebracht, weil der ja in einer Diskussion dann genannt worden ist. Und ich muss sagen, diese fast ja, ich weiß nicht, ob es witzig gemeint ist, es ist ja fast zynisch, solche Argumente ins Feld zu führen, weil es darum ja gar nicht geht. Und da wird auch mit einer, finde ich, manchmal Lockerheit mit dem Thema umgegangen, als wäre das jetzt irgendwie ja nicht der Rede wert. Und das wird der Problematik ja gar nicht gerecht. Und Sie haben die Gründe angesprochen. Ich sage dazu auch immer gerne, das ist ja sehr wichtig. Es ist richtig, dass wir über die Gründe sprechen, aber ganz unabhängig von den Gründen, egal was die Gründe wären, ist der Fakt, dass wir diese extremen Überrepräsentationen haben, inakzeptabel. Nochmal, das sind Opfer, die mehr in der Gesellschaft verursacht werden. Im Übrigen ja viele integrierte Ausländer, die auch doppelt betroffen sind, weil sie vermehrt Opfer werden, weil sie in denselben Topf geschmissen werden. Und das zeigt diesen ganzen Handlungsbedarf auf. Und nochmal, egal was die Gründe sind. Und selbst wenn man sagen würde, es ist der und der Grund, so wird ja oft argumentiert, dass man sagt, ja, wir haben jetzt Gründe gefunden, warum das so ist. Und als sollte man sich dann, das werden die jungen Männer genannt, die sozialen Ursachen, sie stimmen alle nicht, diese Gründe. Aber selbst wenn es so wäre, dann wird das oft verbunden mit dem, ah ja, dann ist es ja kein Problem, dann können wir uns zurücklehnen. Aber so ist es ja nicht. Das Fakt haben wir und diese Fakten sind inakzeptabel. Aber jetzt, um auf die Gründe jetzt zu sprechen zu kommen, das sind die schon erwähnten kulturellen Prägungen. Und diese kulturellen Prägungen sind, und damit meine ich, sind Einstellungen, sind Haltungen, sind kulturelle Traditionen, sind gesellschaftliche längere Entwicklungslinien, die eine Rolle spielen. Und das ist im Grunde banal. Wenn Sie aus einer Region kommen, in der es sehr viel extremistische Religionen gibt, fundamentalistische Religionen, dann ist es ja klar, dass viel mehr Menschen solchen extremistischen religiösen Vorstellungen anhängen. Und wenn jetzt aus diesen Regionen sehr viele Menschen kommen, dann kommen eben mehr Menschen mit solchen extremistischen, fundamentalistischen religiösen Überzeugungen, die unseren demokratischen, rechtsstaatlichen Werten total widersprechen. Und das sehen wir auch an den Straßen, an den Demonstrationen, wenn da Menschen für die Scharia und den Gottesstaat demonstrieren. Das ist ja wie ein Symbol dafür. Es erschöpft sich aber nicht in Religion, sondern es erschöpft sich in, wie gesagt, Traditionen. Was sind die Rollenbilder von Männern und Frauen? Was ist der Stellenwert der Frau? Es gibt Regionen, in denen der Stellenwert der Frauen also ganz stark unseren Vorstellungen widerspricht. Da ist von Gleichberechtigung nicht im Ansatz die Rede, sondern da ist die Frau mehr oder weniger das Eigentum des Mannes. Das spielt eine Rolle. Dann spielt eine Rolle, wie schnell wird Gewalt eingesetzt. Gehört Gewalt zu einem Männlichkeitsbild dazu, dass man sagt, wenn meine vermeintliche Ehre angegriffen ist, dann muss ich Gewalt anwenden. Wir sehen Phänomene wie die Ehrenmorde und Ähnliches. Da sieht man ja diese kulturspezifischen, ganz konkreten Auswirkungen von den Dingen, von denen ich hier spreche. Also da gibt es viele solche Einstellungen, Haltungen, Grundpositionen, die dann eben zu diesen erhöhten Kriminalitätsraten führen.
wenn es zu solchen Gewalttaten kommt oder zu Terroranschlägen, da wird ja oft ins Feld geführt, das war ein Täter, der psychisch auffällig ist. Von daher jetzt einfach mal so die direkte Frage an Sie, gibt es Gewalttäter, die nicht psychisch auffällig sind? Also das kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen, dass es...
Ja, man muss sogar sagen, die meisten sind nicht psychisch auffällig. Das ist ja so ein oft naheliegendes Argument, wenn man sehr schreckliche Gewaltstraftaten sieht, dass es ja auch ein naheliegender und ein vielleicht beruhigender Gedanke ist, dass man sagt, ja, der hat ja mit den normalen Menschen nichts zu tun, der hat eine psychiatrische Erkrankung, ist psychisch auffällig, sonst würde er so etwas nicht tun. Da muss man dazu sagen, 95% aller Straftäter, die gravierende Straftaten begehen, die haben keine psychischen Auffälligkeiten im Sinne von psychiatrischen Diagnosen. Denken Sie an den Attentäter, der aus einer religiösen Überzeugung Menschen umbringt. Der ist hochgefährlich, der ist aber nicht psychisch krank. Jetzt kommt aber, um die Wahrheit komplett zu machen, das Bild komplett zu machen, ist es auch noch so, dass man sieht, es kommen auch vermehrt dann eben psychisch auffällige Personen, die dann Gewalttaten begehen. Wir sehen in den forensischen Kliniken, sehen wir zu einem erheblichen Teil eine Zunahme von Tätern aus bestimmten Ländern mit Migrationshintergrund. Auch das sieht man. Also es stimmt sozusagen beides. Wenn ich es jetzt nochmal so einfach zusammenfassen kann. Die meisten Täter haben im klassischen Sinne keine psychiatrischen Erkrankungen oder Auffälligkeiten, sondern die haben Einstellungen und Überzeugungen und eine Gewaltbereitschaft. Aber das hat nichts mit einer psychiatrischen Erkrankung zu tun, die halt dann gefährlich sind. Das ist die große Mehrheit der Straftäter. Ich spreche in dem Zusammenhang ja auch immer, um das am Rande zu bemerken, von Risikoeigenschaften. Risikoeigenschaften wie eine besondere Gewaltbereitschaft, wie eine besondere Impulsivität, wie vielleicht Überzeugung politischer Natur. Und das sind alles Gründe für erhöhte Kriminalität. Und dann gibt es zu diesen 95%, die keine klassischen psychiatrischen Erkrankungen haben, dann gibt es auch noch vermehrt Menschen mit psychischen Auffälligkeiten aus diesen Ländern, die Straftaten verüben. Das sehen wir an der Zahl dieser Personen in forensisch-psychiatrischen Kliniken, also Kliniken, in die psychisch kranke Straftäter eingewiesen werden.
Ein Kritikpunkt, den Sie ja anführen, ist, dass die Debatte um Migration nicht ehrlich geführt wird, dass sie unter den Tisch gekehrt wird, auch in den Medien. Und Sie haben es ja schon angesprochen, Sie nennen es ja Desinformation. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, es gab ja dieses Silvesterkrawalle in Anführungszeichen 2015, wo junge Mädchen dann von Migranten sexuell belästigt wurden. Und das Ganze wurde von der Polizei schlecht kommuniziert und vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach erheblichem Druck erst aufgegriffen dann im Januar. Wie sehen Sie denn die Rolle der Medien in dieser Migrationsdebatte? Also vor was hat man denn Angst? Warum werden Dinge da nicht klar kommuniziert und benannt?
Ja, ich sehe das ja als sehr problematisch. Ich habe das ja in dem Buch auch thematisiert. Es gibt, man kann sagen, eine vermeintlich ehrenwerte Motivation, indem man sagt, wir fürchten, wenn man das offensiv kommuniziert, oder offensiv, man muss sagen, wenn man es so darlegt, wie es ist, dass das dann Rassismus befördert und Rechtsradikalismus befördert. Und das ist eine aus meiner Sicht total falsche Überlegung. Weil immer wenn, man kann sagen, staatliche Akteure und Medien das Gefühl haben, sie müssen pädagogisch auf die Bevölkerung einwirken, sie müssen irgendetwas nicht sagen oder etwas so darstellen, dass die Menschen das richtig verstehen, da ist man halt schnell bei Zensur und Verformung der Fakten. Und das ist genau das, was wir sehen. Die Medien greifen sehr, sehr gerne alle, ich muss es sagen, vermeintlichen Experten auf, die hier beruhigende Botschaften vermitteln, die immer sagen, es hat gar nichts mit Migration zu tun. Und wie gesagt, die Überlegung dahinter ist, das beruhigt die Menschen und dadurch werden sie weniger radikale Parteien wählen, dadurch sind sie weniger ausländerfeindlich. Und das ist total falsch, weil das Gegenteil ist natürlich der Fall. Wenn sie die Fakten verzerren und verdrehen und die Menschen machen ihren Alltag, in ihrem ganz konkreten Alltag, an den Bahnhöfen, in den Schulen, in den Städten, an den öffentlichen Plätzen. Sie machen andere Erfahrungen, sie sehen das mit eigenen Augen. Wie gesagt, wir schreiben sehr viele Menschen, die ganz konkret in ihrem Lebensalter ganz andere Erfahrungen haben. Die wissen das. Fragen Sie Polizisten, fragen Sie Staatsanwälte, fragen Sie Feuerwehrbeamte. fragen Sie Menschen, die im medizinischen Bereich tätig sind. Alle machen oder sehr, sehr viele machen diese Erfahrung, wenn sie die Augen aufmachen. Und jetzt wird Ihnen erzählt, das, was ihr da erlebt, was ihr in eurem Alltag erlebt, das stimmt gar nicht. Das ist euer subjektiver Eindruck. Wir zeigen euch jetzt den Experten, der euch zeigt, das stimmt alles gar nicht. Es gibt gar keinen Zusammenhang. Dann passiert natürlich genau das Fatale. Die Menschen verlieren das Vertrauen in Demokratie, in die Medien, in die entsprechenden staatlichen Handlungsträger. Und das ist so fatal, es schädigt unsere Demokratie. Und der zweite große Nachteil von dem, wenn man das macht, ist selbstverständlich, dass man dann die Probleme nicht löst. Weil sie bleiben ja dann, wenn viele glauben, das gibt's gar nicht, dann muss man gar nichts tun, dann ist der Handlungsdruck auch gar nicht da und dann ist der gesellschaftliche Konsens auch nicht da, um die Probleme anzupacken. Es ist also total schädlich. Diese Überlegung ist falsch, wie es falscher nicht sein kann. Und ich sage an der Stelle immer gerne, also wenn wir an irgendwas in der Demokratie glauben, und ich rede ja gern von der offenen Gesellschaft nach Popper, wenn wir an diesen Idealen festhalten, dann müssen wir doch und dürfen wir vertrauen, dass die Mehrheit der Bevölkerung mit Fakten umgehen kann und dass wir aufgrund dieser Fakten dann die besseren Lösungen erzielen. Und daran sieht man, wie falsch diese Politik ist. Und man sieht es, wie gesagt, in allen europäischen Ländern, in Deutschland, wozu das führt. Es führt genau zum Gegenteil, was man eigentlich dann erreichen will.
Ja, jetzt kennen wir die Fakten. Wie sieht denn die Lösung aus Ihrer Sicht?
Die Lösung sieht so aus, dass es keine Einzellösung gibt, dass es nicht eine einzelne Maßnahme gibt, mit der man das ändern kann, sondern man muss bereit sein, hier, und das fordere ich, eine umfassende Wende in der Migrationspolitik einzuleiten. Und umfassende Wende heißt, dass wir zu einer faktenorientierten Migrationspolitik kommen und eine, ich nenne das, intelligente Migrationspolitik machen. Und das bedeutet, Migration hat große Potenziale. Und ich habe es erwähnt, die meisten Ausländer, die zu uns kommen, sind integrieren sich, bilden einen Mehrwert für die Gesellschaft, machen die Gesellschaft besser. Das ist auch eine Tatsache. Migration kann auch sehr viele positive Effekte haben. Und wir haben ein Interesse, dass wir diese positive Migration, dass wir die fördern, dass wir das optimieren, dass wir den Menschen auch den Einstieg in die Gesellschaft leicht machen. Das Spracherwerb ist eine wichtige Kompetenz hier. Es geht natürlich darum, dass man diese Menschen nicht diskriminiert wegen ihrer Herkunft. Also es ist gar kein Gegensatz, sich für die Lösung der Probleme einzusetzen und vehement sich gegen Rassismus zu positionieren. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Das ist also der ganze Teil des Förderns der integrationswilligen und integrationsfähigen Migranten. Dann gibt es eine zweite Komponente, das ist das Fordern. Wir müssen unsere gesellschaftlichen Werte, die zentralen, das ist Abkehr von Extremismus, das ist natürlich Verzicht auf Gewalt und Sexualkriminalität, das sind Parallelkulturen, Ablehnung des Rechtsstaates, Diskriminierung von Minderheiten, homosexuellen Frauen. Diese Hardcore-Werte müssen wir einfordern im Alltag. Das tun wir viel zu wenig. Und da muss man den Menschen, die das nicht befolgen, denen muss man die rote Karte zeigen, muss sagen, das wollen wir hier nicht. Und wenn sich dann jemand dauerhaft weigert, die für uns zentralen Werte anzuerkennen, dann ist er falsch im Land, dann hat er in unserem Land nichts verloren. Und dann müssen wir als Punkt 3 die roten Linien verteidigen. Und da sind wir eben bei der überproportionalen Kriminalität, dass man da sind wir dann in einem ganzen Spektrum von Maßnahmen, ich sage nur einige, wir brauchen für die organisierte Kriminalität, zum Beispiel Clankriminalität, Parallelkulturen, brauchen wir spezialisierte Staatsanwaltschaften, Polizeien. Da spielt die Art der Vermögenseinziehung eine Rolle. Da sind also viele technische Aspekte, wo wir als Staat viel schlagkräftiger werden müssen, um dagegen vorzugehen. Wir sehen das ja zum Beispiel in verschiedenen Bundesländern, wie zum Beispiel Innenminister Reul, der in Nordrhein-Westfalen da mit der Politik der Nadelstiche kämpft. Also das müssen wir noch viel konsequenter machen. Dann reden wir davon, wie kann man Abschiebungen, die Quoten erhöhen. Wir sind gefangen in einem Netz von juristischen Regeln, die den Staat handlungsunfähig macht, die zu Absurditäten führen. Ich habe das im Buch, Sie kennen das, ich habe zum Beispiel auch gesagt, wir haben einen Webfehler im europäischen Asylsystem, dass nämlich wir ein europäisches Asylrecht geschaffen haben, als ein absolutes Recht, sozusagen Eintrittskarten verteilt haben, als absolutes Recht, die je nachdem, wie man es rechnet, hunderte von Millionen Menschen in der Welt betreffen. Und das Fehlerhafte an so absoluten Rechten ist ja immer, dass dieses Recht, das absolute Recht, dann alle anderen Rechte schlägt. Und das führt dann dazu, dass die europäischen Gerichte das diktieren. Die europäischen Gerichte sagen, welche Menschen haben Zutritt nach Europa und in die Länder. Und das ist vom System falsch. In einer so zentralen Frage wie der Migrationspolitik muss die Migrationspolitik gestaltet werden durch die Länder selber, durch die demokratisch legitimierten Entscheidungen. Es muss von der Bevölkerung getragen werden. Und wenn das Gerichte machen, die im Elfenbeinturm sitzen, die sich um die Folgen keine Gedanken machen, weil sie davon auch meistens selbst gar nicht so betroffen sind, die können dann schon urteilen und können dann so Dinge sagen wie, es gibt halt das Recht, und wenn das Recht da ist für diese Person, wenn diese Eintrittskarte wie ein Blankoscheck wirkt, dann spielt es gar keine Rolle, ob die Länder diese Personen aufnehmen können oder nicht, ob sie überfordert sind, bis hin, ob sie gefährlich sind oder nicht, denn es ist ja ein Recht. Das ist ein Systemfehler, den muss man ändern. Und dann gibt es eine Reihe, ich habe ja in diesem Buch 17 Maßnahmen als Gesamtkonzept vorgeschlagen, gibt es eine Reihe von Dingen, die ich da vorschlage. Da geht es auch zum Beispiel um Ausbürgerung bei schwerstem Integrationsversagen. Ich rede vom schwersten Integrationsversagen, weil es falsch ist, wenn wir Personen haben, die vielleicht mit 18 schon 40 Straftaten haben, dass wir sagen, die bleiben in jedem Fall im Land. Und die wissen das ja. Die haben keine Konsequenz. Da ist diese Symbolwirkung auch wichtig, dass wir Integration begreifen als ein Geben und Nehmen. Der Mensch, der in ein neues Land kommt, der bekommt etwas, aber von dem darf man erwarten, dass er die Menschen in diesem neuen Land nicht umbringt und vergewaltigt. Das darf man erwarten. Und wenn er das nicht einhalten kann, wenn er diese minimale Bedingung nicht einhalten kann, dann ist das mit dem Pass und der Staatsbürgerschaft nicht vereinbar. Ich glaube, auch solche letztlich, ich würde sagen, ganz einfachen Zusammenhänge, die haben eine wichtige Signalwirkung, ob man da diese Zeichen setzt oder sie nicht setzt. Und ein letztes, das haben wir am Anfang ja schon gesagt, ich plädiere dafür, dass man diese Zahlen, die ich jetzt recht mühsam berechnet habe, es war alles andere als leicht, dass man die öffentlich verfügbar macht. Wie gesagt, für die Demokratie, für eine informierte Gesellschaft, für die mündigen Bürger, die sollen wissen, was die Fakten sind. Und dann kann man daraus dann wieder Meinungsbildung generieren. Und was toleriert man nicht. Und das soll man alles nicht verstecken und vertuschen. Ich finde, diese Zahlen müssen eine Rolle spielen. Sie müssen auch eine Rolle spielen für die Steuerung von Migration. Denn wir jetzt sind wir blind dafür, ob die Menschen aus Ländern kommen, die erheblich erhöhte Kriminalitätsraten haben. Und ich finde, zumindest die Information muss doch irgendwie einfließen in die Entscheidung, wer kommt ins Land. Zumindest, dass man dann sagt, wenn Menschen aus sehr kriminalitätsbelasteten Ländern kommen, dann muss man doppelt prüfen und muss besonders sicher sein, dass diese Person sich dann von den anderen unterscheidet. Also das ist so eine Auswahl von diesen Maßnahmen. Und Sie sehen schon, das ist nicht die eine Maßnahme, es ist nicht die Grenzkontrolle. Wir müssen ein Paket schnüren. Und das Paket heißt umfassende Migrationswende, Potenziale fördern, aber die Schattenseiten massiv bekämpfen, weil die uns um die Ohren fliegen und unsere Gesellschaft schwerst schädigen.
Ich würde ja mal behaupten, dass die Mehrheit der Gesellschaft Ihnen da recht gibt. Also ich gebe Ihnen auf jeden Fall recht. Und lassen Sie uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wie sieht es in 10 Jahren aus? Also haben wir dann die 17 Maßnahmen umgesetzt oder wird es in diesem Land anders aussehen?
Also ich werde mich sehr dafür einsetzen, aber ich kann ja nicht mehr machen als eine Diskussion punktuell anstoßen, und das ist am Schluss ein Tropfen auf den heißen Stein. Es müssen ja viel mehr Menschen das politisch fordern und in die Politik bringen und von den Parteien aufgegriffen werden. Also kann ich einen mini kleinen Teil versuchen beizutragen. Wie optimistisch man dann sein kann, ob das wirklich umgesetzt wird, da kann man skeptisch sein. Aber ich finde, es gibt keine Alternative, wenn man etwas richtig findet, dass man das propagiert, dass man es versucht. Die Widerstände sind enorm. Die Widerstände sind ideologischer Natur, weil man das Thema nicht mag, weil es unbequem ist, weil es einem Weltbild widerspricht, weil man sagt, ja, alle Menschen sind total gleich. Es gibt gar keine kulturellen Prägungen. Es gibt diese Unterschiede gar nicht. Man vertuscht die Zahlen. Das ist ein schwieriges Geschäft. Also es gibt viele, viele Hindernisse. Aber wenn ich jetzt was, also optimistisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, der Faktor, der in eine Richtung zeigt, dass man hier wirklich etwas ändern muss, das ist der Machtverlust der Parteien. Also das ist der Druck, der entsteht. Und das sieht man ja relativ deutlich, dass das Thema dadurch zumindest punktuell von Parteien aufgegriffen wird. In Deutschland sitzt den etablierten Parteien die AfD im Nacken. Und man muss ja gar kein Prophet sein, wenn die etablierten Parteien das nicht überzeugend aufgreifen, was sie bis jetzt nicht tun. Was bis jetzt sind es Symbolmaßnahmen, sind es einige auf dem kleinsten Nenner hat man sich geeinigt. Wenn man das nicht macht, dann wird die AfD stärker werden, die Menschen werden unzufriedener werden. Und der Druck, der wird steigen. Und der Druck kann ein Verbündeter sein dafür, dass die Vernünftigen aus allen Parteien sich dem annehmen. Es gibt ja Beispiele in Europa, was immer wieder genannt ist, ist Dänemark. Da ist ja interessant, dass Dänemark einen mittlerweile ganz anderen Kurs steuert. Und es sind Sozialdemokraten, die das machen. Und warum machen sie das? Weil sie eine Wahl nach der anderen verloren haben.
Sie haben jetzt ja ein Buch geschrieben, das sich in ein Themenfeld bewegt, das sehr polarisiert. Und ich finde, Sie haben das sehr differenziert dargestellt. Sie haben ja auch gesagt, Migration hat ja auch sehr große positive Effekte auf eine Gesellschaft. Ich glaube, da sind wir uns auch einig.
Absolut.
Wenn man jetzt so ein Buch schreibt, dann wird man ja schnell in die rechte Ecke gestellt. Also haben Sie da Erfahrungen damit gemacht? Also sind Sie schon als Rechtsextremist gebrandmarkt und gecancelt?
Ja, natürlich passiert das. Also ich versuche das ja denen, die das wollen, so schwer wie möglich zu machen, indem wir solche vernünftigen Gespräche führen, indem ich versuche, auch deutlich zu machen, ich komme wirklich nicht aus einer politischen Partei oder politischen Ecke. Ich sage ja immer, ich bin ein überzeugter, wirklich überzeugter, parteiloser Mensch, weil ich in allen Parteien und in allen demokratischen Parteien Elemente finde, die ich gut finde und die ich schlecht finde. Deswegen kann ich mich gar nicht mit einer Partei so identifizieren, dass ich jetzt aus so einer politischen Ecke argumentieren würde. Und ich finde ja sowieso in vielen Themen diese ideologische Überlagerung, dieses Schwarz-Weiß-Denken, das blockiert Lösungen. Also da komme ich aus einer ganz anderen Position. Aber natürlich passiert das trotzdem und da ist sofort der Vorwurf, ich bin ein Rechtsradikaler, ich bin irgendwie ein Rassist und das ist aus meiner Sicht vollkommen absurd, aber das ist der Versuch, die Diskussion totzuschlagen und das passiert mir und ich habe auch diese Erfahrungen, die andere Menschen auch machen, die das thematisieren. Da gibt es Vorträge, wo ich ausgeladen werde, wo Tagungen thematisch geändert werden. Also ich habe mit diesen Phänomenen auch zu tun. Ich kann jetzt sagen, ich bin seit Jahrzehnten auch in der Öffentlichkeit und in diesen Themen drin. Ich bin Ärger gewohnt. Deswegen wird mich das nicht entmutigen. Aber es ist nicht angenehm. Es ist nicht schön. Es ist nicht angenehm. Und ich versuche, die Diskussion zu forcieren, dass man sich nicht, ich darf das so sagen, mit diesen billigen Argumenten aus dem Verkehr, also der Diskussion ausweichen kann. Ja, das ist halt rechts und das ist halt rechtsradikal. Deswegen müssen wir nicht drüber reden. Das muss man aufbrechen. Dieses Thema muss raus aus den ideologischen Grabenkämpfen und den ideologischen Totschlägern. Und gerade Deutschland leidet da sehr stark daran, weil es sofort links, rechts, es ist Nazis bei der Hand und so weiter. Und da werden Diskussionen totgemacht. Und das ist so total falsch.
Herr Professor Urbaniok, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, das Gespräch leistet einen Beitrag zur sachlichen Diskussion in dem Thema. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass Sie zu Gast waren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Einladung.
Professor Frank Urbaniok hat sein Buch vorgestellt, Schattenseiten der Migration. Und wenn euch das, was er vorgestellt hat, seine Thesen interessieren und ihr das Gespräch gut fandet, dann haben wir ein kleines Gewinnspiel für euch. Ihr könnt ein Buch gewinnen von Frank Urbaniok und dafür müsst ihr uns nur schreiben. Schreibt eine kurze Mail an podcast@unionstiftung.de und sagt uns, warum ihr das Buch unbedingt haben wollt. Und unter allen, die uns eine Mail geschickt haben, wählen wir dann einen glücklichen Gewinner oder eine glückliche Gewinnerin aus. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.